Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien. Und wer mehr darüber lesen möchte, wie Medien funktionieren und woran sie regelmäßig scheitern, abonniert zum Überblick am besten auch noch unseren kostenlosen Newsletter, der Überblick. Den findet ihr auf übermedien.de.
Hallo, hier ist Peter Dinklo.
Hallo, hier ist Holger.
Hallo, Holger.
Ich rufe an wegen Fretterode. Fretterode ist ein kleiner Ort in Thüringen. Da haben ein paar Neonazis ein paar Journalisten angegriffen. Und seit über 7 Jahren wird jetzt darüber prozessiert. Und Sie sind Landesmediensekretär der DJU, der Deutschen Journalistenunion in Niedersachsen-Bremen, und beobachten den Prozess die ganze Zeit. Was genau ist wann genau, wem genau passiert?
Genau. 28. April 2018 haben zwei Kollegen, die aus Niedersachsen kommen, deswegen bin ich als niedersächsischer Mediensekretär auch derjenige, der sie unterstützt in ihrem Begehren, hier Recht zu erfahren, haben also zwei Kollegen den Hof des bekannten Neonazi-Kaders Thorsten Heise in Fretterode beobachtet. Sie haben dort recherchiert für eine Veranstaltung, die Thorsten Heise am 1. Mai geplant hatte, und sind im Rahmen dessen entdeckt worden und von zwei Personen, die auch beide identifiziert worden sind, angegriffen worden in dem Auto, in dem sie gesessen haben.
Was heißt entdeckt worden? Waren die irgendwie, haben die sich versteckt oder waren die illegal auf dem Grundstück oder wieso entdeckt?
Also das ist eine ganz übliche Form der Recherche. Man denke zum Beispiel an den Skandal zur Remigration, den das Journalistennetzwerk Korrektiv aufgedeckt hatte. Die haben auf eine ganz ähnliche Art und Weise dort recherchiert. Das hat halt weitere Kreise gezogen als jetzt der Vorfall in Fretterode. Aber das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, bei dem JournalistInnen eben Nazis, die konspirativ sich treffen, um dort, Sachen zu planen, die entweder einzelnen Menschen, Gruppen von Menschen oder uns als Gemeinwesen schaden sollen, zu beobachten und dahinter zu kommen, was die vorhaben.
Das heißt, sie haben einfach im Auto vor der Haustür gesessen.
Die haben im Auto vor der Haustür gesessen. Es ist auch völlig unstreitig, dass das, was sie getan haben, rechtens gewesen ist, und haben dabei Fotos gemacht, um gegebenenfalls Personen, die dort bei der Planung, also bei der angenommenen Planung von dieser Veranstaltung auftauchen, identifizieren zu können. Das ist auch rechtens. Also man darf, JournalistInnen dürfen jeden fotografieren. Die Rechte bei einer Veröffentlichung sind andere, aber zu Recherchezwecken dürfen JournalistInnen jeden und jede erstmal fotografieren und das dann für ihre Arbeit benutzen. Das haben die beiden dort auch gemacht. Deswegen ist es eine berechtigte Rückfrage, wie kommt es, was haben die da eigentlich genau gemacht, und sind dann eben entdeckt worden und sind dann in einer filmreifen Szene erst zu Fuß und dann im Auto verfolgt worden. Und haben dann mit dem Auto einen Unfall gebaut und sind dann von den beiden, wie gesagt, identifizierten Neonazis, Gianluca Bruno und Nordulf Heise, in dem Auto auf brutalste Art und Weise angegriffen worden. Einem der beiden Kollegen ist mit einem Messer ins Bein gestochen worden, dem anderen ist mit einem ellbogenlangen Schraubschlüssel auf die Stirn geschlagen worden. Die waren schwer verletzt. Ich habe sie danach selber gesehen. Das sind wirklich bedrückende Bilder von den beiden. Und ihnen ist dann ihre Kamera geklaut worden, mit der sie diese Aufnahmen gemacht haben, mit der sie im Übrigen auch Aufnahmen von der Verfolgung gemacht haben. Zum Glück war einer der beiden geistesgegenwärtig genug und hat den Speicherchip aus der Kamera rausgenommen. Und dadurch sind uns die Aufnahmen erhalten geblieben. Man findet die auch. Das ist sehr beeindruckend, wie da so ein Schlägertyp mit dem Schraubenschlüssel in der Hand auf die zugelaufen bekommt, der auch maskiert war im Übrigen. Das war auf jeden Fall der Vorfall, um den es hier geht, grundsätzlich.
Das klingt mir alles sehr, sehr eindeutig. Warum dauert dieser Prozess so lange? Also an einer schlechten Beweislage kann es doch nicht liegen.
Also Beweislage wäre vielleicht das erste Stichwort, was man in dem Zusammenhang beleuchten kann. Die Beweisaufnahme ist ja Aufgabe der Polizei. Das ist in der direkten Folge des Vorfalls sehr sträflich vernachlässigt worden von der Polizei. Es gab keine Hausdurchsuchung im Haus von Thorsten Heise in Fretterode. Die Polizei hat sich da lediglich umgeguckt. Es konnten aus dem Auto, mit dem die beiden Journalisten verfolgt worden sind, noch während der Maßnahme der Polizei Gegenstände entfernt werden. So ist beispielsweise die Kamera bis heute nicht aufgetaucht, sodass die behördlichen Untersuchungen des Vorfalls eigentlich von Anfang an uns völlig unzureichend waren.
Ja, aber auch wenn die Kamera nicht aufgetaucht ist, auch wenn die Polizei schlampig gearbeitet haben sollte, es gibt ein Video davon, haben Sie gerade gesagt. Das reicht das nicht?
Es gibt ein Foto davon, ja,
Ein Foto
richtig. Also,
davon.
oder es gibt mehrere Fotos davon. Das ist total richtig. Da die Frage dabei liegt natürlich in der Würdigung der Beweise durch das Gericht. Und dort ist ja eben sogar durch den Bundesgerichtshof festgestellt worden, dass genau das im ersten Verfahren sträflich vernachlässigt worden ist. Sie haben ja auch zu Recht schon auf die Dauer des Verfahrens angesprochen. Auch das ist gerügt worden, immer wieder im Laufe des Verfahrens, dass wie langsam die Mühlen dort gemahlen haben, trotz dieses sehr schweren Vorfalls. Und dann hat das Gericht eben die Beschuldigten zu einer Jugendstrafe von 200 Arbeitsstunden und zu einem Jahr Haft, das auf 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt worden ist, verurteilt. Er hat keinen schweren Raub festgestellt, hat auch keine gefährliche Körperverletzung oder gar versuchten Totschlag festgestellt. Und der schwere Raub, ne, da geht es um die Kamera eben, dass genau das nicht festgestellt worden ist, ist dann auch vom Bundesgerichtshof gerügt worden. Das ist der eine Aspekt des Falls. Und der andere, gesellschaftspolitisch möglicherweise noch bedeutendere Aspekt des Falls ist der, dass das Gericht in dem ersten Urteil, ne, das zweite Verfahren beginnt jetzt im Dezember, dass das Gericht im ersten Urteil, ich bin bei der Urteilsverkündung dabei gewesen, dort hat die Richterin eben davon gesprochen, dass sich hier 2 Lager gegenübergestanden hätten. Sie hat also die politische Dimension des Falles verkannt und hat hier im Prinzip, sage ich mal, so eine Art Konflikt zwischen 2 Jugendgruppen, die halt, sage ich mal, unterschiedlichen Ausrichtungen anhingen, angenommen. Auch das ist vom Bundesgerichtshof gerügt worden, dass die politische Dimension des Falls hier überhaupt nicht erkannt worden ist. Und das ist vielleicht auch der größte Skandal an dem ganzen Fall, dass hier eben nicht klar, nicht deutlich festgestellt worden ist, auch im Sinne unseres Gemeinwesens, dass hier letztlich verfassungsfeindliche Nazis Kollegen angegriffen haben, die genau das gemacht haben, wofür sie in unserem Gemeinwesen auch geschützt werden, nämlich diese Umtriebe aufzudecken.
Ist das eine Thüringer Spezialität oder passiert das auch anderswo?
Es ist grundsätzlich so, dass bei der Beobachtung von faschistischen Aufmärschen beispielsweise, damit meine ich übrigens auch bei AfD-Veranstaltungen, Kollegen und Kolleginnen, die diese Vorfälle beobachten, sehr häufig dem Vorwurf von Seiten der Polizei ausgesetzt werden, dass sie eigentlich dort aus aktivistischen Gründen sind und eigentlich sozusagen das Geschehen stören wollen, nicht es dokumentieren wollen. Das ist etwas, was Kolleginnen, die bisher in keinem Falle, ich bin ja auch dafür zuständig, sozusagen die journalistische Arbeit, so die Presseausweise und so weiter zu verantworten, die in keinem Falle offiziell gerichtlich gerügt worden ist, diese journalistische Arbeit, die aber von der Polizei immer wieder in Frage gestellt wird, mit der Folge, dass JournalistInnen des Platzes verwiesen werden, dass ihnen ihre Arbeit erschwert wird oder verunmöglicht wird, indem sie eben nicht nahe genug rankommen. Also das ist was es durchaus gang und gäbe ist und was ein großes Problem ist im Umgang von KollegInnen, die sich dieser wichtigen und gefährlichen Arbeit gewidmet haben, eben rechtsextremistische Bestrebungen aufzudecken, womit die zu kämpfen haben.
Wie würden JournalistInnen denn hinreichend nachweisen, dass sie keine Aktivistinnen sind? Also wann wäre der Nachweis genug für den Staat, um Journalisten nicht wie Aktivisten zu betrachten?
Also das ist im Prinzip total einfach. Alle KollegInnen, von denen ich jetzt gesprochen habe, haben einen bundesanwaltlichen Presseausweis und können sich damit identifizieren. Insofern, genau dazu ist der Presseausweis ja da. genau dazu ist er da, zu zeigen, ich bin jetzt hier nicht als Demonstrant und Demonstrantin, was natürlich auch total gerechtfertigt wäre in den meisten Fällen.
Na gut, aber dann darf man einen Presseausweis nicht ziehen.
Ne? Genau, nee, genau, das nicht, eben nicht, das, als das bin ich nicht da, egal wie ich aussehe, welche Haarfarbe ich habe, was für Klamotten ich anhabe. Ich bin hier, um zu dokumentieren und für nichts anderes. Und die Aufgabe der Polizei, dann eigentlich diese PressevertreterInnen in ihrer Arbeit nicht nur nicht zu hindern, sondern in ihrer Arbeit auch zu beschützen.
Sind das mehrere Einzelfälle, in denen der Staat die Arbeit von JournalistInnen nicht hinreichend schützt? Oder ist da ein, ich sag mal, System zu sehen?
Ist es gang und gäbe, dass das passiert, was ich gerade geschildert habe. Und ich würde sagen, also von den Veranstaltungen, die ich kenne, wo rechtsextremistische Umtriebe beobachtet wurden, passiert es eigentlich praktisch immer, dass JournalistInnen an ihrer Arbeit gehindert werden. Und sie nicht so ausüben könnten, wie es eigentlich angemessen wäre und uns auch als Gemeinwesen dienlich wäre.
Was könnten denn die Berufsverbände, also die Deutsche Journalistenunion, es gibt ja noch mehr neudeutsche MedienmacherInnen, die Freischreiber, also die offiziell Presseausweise ausgeben dürfen, was könnten die denn unternehmen, um den Staat wiederum zu angemessenem Verhalten zu zwingen?
Naja, also ne, wir können genau das machen, was wir jetzt beide ja gerade hier in diesem Podcast tun, nämlich immer wieder darauf hinweisen und auf diese wichtige Unterscheidung hinweisen, dass JournalistInnen das Recht haben, ungehindert Zugang und einen hinreichenden Blick auf die Veranstaltungen von der Polizei eingeräumt zu bekommen haben, um ihre Arbeit machen zu können. Wir können darauf hinweisen, wir können zur Bewusstseinsbildung beitragen, angefangen bei der Politik. Und dann wäre es natürlich schön, wenn das auch bis zu den PolizistInnen vor Ort durchdringen würde.
Aber das kann mir doch keiner erzählen, dass Polizistinnen und Polizisten nicht wissen, was ein Presseausweis ist und was mit diesem Presseausweis einhergeht, also welche Rechte für den Träger des Ausweises.
Ich fürchte, dass es bei den meisten Vorfällen, die ich jetzt im Kopf habe, von denen ich beschrieben habe, genau das der Fall war.
Informationsdefizit tatsächlich.
Genau. Ich möchte nicht darüber spekulieren, was der Einzelne oder die einzelne Beamtin denken mag oder wissen mag. Es ist nur Fakt, dass die Rechte von JournalistInnen immer wieder eingeschränkt werden. Also,
ja, ja, okay, aber kriegen die das in der Ausbildung nicht beigebracht?
Das sollte eigentlich der Fall sein. Also denken Sie, ich kann ja nochmal vielleicht auch ein anderes ganz exemplarisches Beispiel schildern. Da geht es jetzt nicht um rechtsextremistische Umtriebe, da geht es um die Räumung der Leinemarsch in Hannover. Das ist ein Gelände, das besetzt worden ist, weil dort Bäume gefällt werden sollen. Das ist dann von AktivistInnen besetzt worden und dann war eine Räumung angekündigt worden und dort wollten viele KollegInnen das eben möglichst gut beobachten können. Ne? Teil des Sinnes, wenn man so eine Räumung beobachtet, ist ja auch die Polizei für ihr Handeln haftbar machen zu können. Und die Polizei hat daraufhin entschieden, dass das nicht möglich ist, hat JournalistInnen auf eine nahegelegene Autobahnbrücke geschickt und hat gesagt, nee, ihr könnt hier nicht dabei sein, ihr dürft hier nicht dabei, das ist zu gefährlich, wenn wir hier diese Baumhäuser räumen. Ich habe vorher mit der Polizei telefoniert und habe gesagt, ja, okay, es mag Situationen geben, in denen das gefährlich ist, aber gleichzeitig könnte man ja auch gewissermaßen wandernde Sicherheitszonen einrichten, sodass die KollegInnen so nah wie möglich rankommen und sie nicht komplett aus dem gesamten Gelände verbannen. Dem hat die Polizei sich verweigert. Daraufhin hat glücklicherweise ein Kollege geklagt und hat genau vom Gericht genau dieses Recht, was wir schon ursprünglich von der Polizei eingefordert haben, eingeräumt bekommen. Und die Polizei hat, ich habe mit der Polizei danach auch gesprochen, die Polizei hat zu keinem Zeitpunkt jetzt ihre Fehleinschätzung zugegeben. Ja, also sie hat das dann umgesetzt, was das Gericht ihnen auferlegt hat, aber hat die Fehleinschätzung nicht zugegeben, sodass der Apparat sicherlich noch an seiner Bewusstseinsbildung, was die Rechte von PressevertreterInnen angeht, arbeiten könnte, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch.
Die Arbeit von JournalistInnen wird behindert, wenn sie angegriffen werden, wird teilweise nicht eingeschritten. Wenn sie dann klagen, wie in Thüringen, dauert es mithin länger als 7 Jahre, bis es überhaupt zu irgendeinem Urteil kommt. Welche Möglichkeiten haben JournalistInnen denn überhaupt, um ihre Arbeit sauber machen zu können, um sich dabei zu schützen? Ich meine, die können ja schlecht irgendwie ständig Bodyguards dabei haben, weil das zahlt ja keiner.
Ich würde in dem Zusammenhang vielleicht grundsätzlich erstmal darauf hinweisen, dass die JournalistInnen, die sich organisiert haben, in einer Organisation, die Deutsche Journalisten und Journalistenunion in Verdi, die von uns ihren Presseausweis bekommen haben, natürlich erstmal grundsätzlich ganz anders auftreten können. Nicht nur aufgrund des Presseausweises, sondern auch aufgrund dessen, dass wir als Verdi, wir als Organisation sie unterstützen und eben in Personen wie meiner Wenigkeit, es gibt auch noch viele geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche Arbeit machen, in anderen Bundesländern eben, die sie in ihrer Arbeit unterstützen und die gewissermaßen diese Botschaft in die Lande tragen, dass es eben immer noch diese Rechtsverstöße gang und gäbe sind, dass es sie immer wieder gibt und dass da einfach was getan werden muss, weil ja der Kampf gegen die freie Presse von rechtsextremistischen Organisationen wie der AfD einer der zentralen Bestandteile ihres Programms ist. Ne? Insbesondere der Kampf gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber natürlich auch gegen sämtliche journalistische Arbeit, so dass eben sich dem zu widersetzen und dort die Rechte der JournalistInnen durchzusetzen, ein ganz wesentlicher Aspekt auch davon ist, rechtsextremistische Bestrebungen grundsätzlich einzuhegen im Land.
Okay, aber ich bleib mal bei Fretterode. Dieser Prozess läuft seit 7 Jahren. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass im Laufe der vergangenen 7 Jahre die Arbeitsbedingungen für JournalistInnen sich verbessert hätten. Obwohl ja immer und immer wieder auch darauf hingewiesen wird, es gibt Klagen, oft entscheiden Gerichte ja auch nach vielen Jahren, dass bestimmte Eingriffe, Einsätze rechtswidrig waren. Also der Rechtsstaat funktioniert ja im Prinzip, aber halt mit so viel zeitlichem Versatz, dass wenn mir einer ein Messer ins Bein stecken will, ich im Zweifelsfall ad hoc überhaupt nichts dagegen tun kann.
Ja. Total richtig. Also ich denke, es wäre möglicherweise auch nicht ungerechtfertigt zu sagen, dass die Situation eigentlich schlechter wird, denn dadurch, dass die AfD mit ihren Wahlergebnissen, mit in dem Aufwärtstrend, in dem sie sich befindet, ja sozusagen immer omnipräsenter wird und eben der Kampf gegen die freie Presse ein zentraler Bestandteil ihres Programms ist, werden natürlich auch die Bedrohungslagen und die Situation für JournalistInnen wird eher immer schwieriger, als dass sie besser wird, was das angeht.
Ja, also was tun? Also im Nachgang zu Fretterode ist ein Schutzkodex formuliert worden. Was ist das? Was macht das?
Der Schutzkodex, da war ja auch die DJU und Verdi, ist eine der Initiatorinnen von diesem Schutzkodex. Da geht es im Prinzip darum, dass dem können sich Medienhäuser anschließen und dann werden im Prinzip bestimmte Prozesse, bestimmte Angebote werden da drin formuliert, ne? Supervision, Hilfe, Unterstützung, materielle Art für JournalistInnen, die sich Bedrohungssituationen unterschiedlichster Art ausgesetzt gesehen haben. So, da ist sicherlich noch viel Luft nach oben, dem könnten sich noch viel mehr Medienhäuser anschließen. Genau, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt und da, ne, sind wir wieder bei dem Thema, das ist natürlich letztlich von den KollegInnen, die sich in Verdi organisiert haben, über die DJU ins Leben gerufen worden.
Gut, aber das nutzt mir jetzt auch nicht wirklich was, wenn die Polizei mich nicht durchlässt, obwohl ich einen Presseausweis ziehe. Müsste ein solcher Schutzkodex sich nicht eigentlich viel eher an den Staat richten? Mindestens an die Exekutive?
Genau, also wir haben natürlich keinen direkten Hebel, um die Exekutive zu beeinflussen. Wir haben lediglich die Kraft der Argumente und die nutzen wir jetzt ja gerade, um dort zu einer Bewusstseinsbildung beizutragen, dass hier noch viel getan werden kann und vielleicht auch viel getan werden muss, um die Presse auch vielleicht auch dann zu schützen, wenn beispielsweise die AfD mal in Regierungsverantwortung kommen sollte, um dort die Institutionen der freien Presse unangreifbarer zu machen.
Der Hebel gegen die Staatsgewalten ist das Verwaltungsrecht. Brauchen wir vielleicht andere Gesetze?
Na, also ich meine, was das Thema Gesetze angeht, denke ich, ne, da können wir überreden über Informationsfreiheitsgesetze beispielsweise. Die sind sicherlich noch nicht überall ausreichend. Aber was grundsätzlich die Ansprüche und Rechte von Journalisten in ihrer Beobachtung, in ihrer Arbeit vor Ort angeht, wären die bestehenden Gesetze ausreichend, wenn sie denn so angewendet werden würden, wie sie gedacht sind.
Okay, wie lösen wir dieses Umsetzungsproblem?
Sind wir wieder bei der Frage, wie kann man einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, was das angeht, vorantreiben? Und da können wir nur drüber reden. Man könnte bessere Schulungen anbieten für JournalistInnen. Man könnte von allen Parteien deutlicher für die Rechte auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beispielsweise eintreten, der häufig stellvertretend für die freie Presse auch angegriffen wird. Man könnte den Tag der Pressefreiheit breiter begehen. Also was das angeht, glaube ich, ist es viel Arbeit, die im Detail stattfinden muss. Es müsste Schulungen für PolizistInnen geben, bessere Schulungen, dass sie wissen, wie sie die Rechte von JournalistInnen nicht nur nicht behindern, sondern zu schützen haben. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Baustellen, an denen man ansetzen könnte, um das zu tun.
Wer bietet solche Schulungen an? Macht die DJU sowas vielleicht?
Das wären ja Schulungen, die müssen als Teil der Polizeiausbildung stattfinden.
Externe Referenten, warum nicht? Schon mal angeboten, also schon mal versucht?
Ja, haben wir schon mal gemacht. Und zwar in Hannover und es beschieden worden, dass das nicht notwendig sei.
Okay.
Das meine ich ja damit, ne, was ich jetzt vielleicht mit dem Wort Bewusstseinswandel einfach beschrieben habe, dass es muss ja erstmal ein Bewusstsein von dem Defizit da sein, damit dann dieses Defizit behoben werden kann. Solange das nicht da ist, nützt das beste Schulungsangebot ja nichts.
Das heißt aber dann auch, dass dieses alte Sprichwort, beim Kampf gegen Rechts ist auf den Staat kein Verlass, dass es gilt oder ist auf den Staat Verlass?
Naja, wir erleben da viele, viele Enttäuschungen. Wir haben über die Exekutive gesprochen, die Polizei, wir haben jetzt über die Judikative gesprochen, ist auch schwierig. Gleichzeitig konnte ich zum Glück davon berichten, bei der Räumung der Leinemarsch haben ja die Gerichte sehr deutlich auch die Rechte von JournalistInnen unterstützt, sodass es schon auch, denke ich, viele Fälle gibt, in denen juristisch gesehen die Arbeit von JournalistInnen korrekt gewürdigt worden ist. Das war jetzt am Landgericht in Mühlhausen explizit nicht der Fall. Und deswegen darf man da auch mal so ein Stückchen weit den Finger in die Wunde legen und das vielleicht ein Stückchen weit auch so detailliert mal herausstellen, wie skandalös das ist, was da passiert ist.
Peter Dinklo, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wir machen jetzt 2 Wochen Weihnachtspause und reden Anfang Januar wieder über Medien. Bis dahin gibt's reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de. Ich bin Holger Klein, danke für die Aufmerksamkeit und wünsche frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.